Hi, herzlich willkommen im Podcast der Move Church. Vielen Dank, dass du heute einschaltest. Wir hoffen, dass dich unser Podcast ermutigt und inspiriert. Und jetzt viel Spaß beim Hören der Predigt.
So, heute sieht es ein bisschen anders aus. Ihr werdet später noch sehen, warum. Ich will aber folgendermaßen einsteigen in die Predigt von heute. Vor einigen Jahren war ich mit meinem Vater verreist. Wir waren zusammen in Peking und hatten uns im Vorfeld von dem Reisebüro, bei dem wir gebucht haben, die Adresse des Hotels aufschreiben lassen, um zu vermeiden, was wir schon geahnt hatten, was passieren könnte und passiert ist. Wir haben uns also diese Adresse vom Hotel schriftlich geben lassen, sind aus dem Bahnhof gekommen, haben uns ein Taxi gesucht, sind in das Taxi eingestiegen und zeigen dem Taxifahrer die Adresse und er guckt uns einfach nur mit fragenden Augen an. Das Problem war, er konnte nicht Deutsch oder Englisch, wir konnten kein Chinesisch, also saßen wir so voreinander und haben dann versucht mit Händen und Füßen und mit Smartphones ihm dann zu zeigen, wo wir hin müssen. Irgendwann hat er dann genickt und er hatte wohl das Gefühl, er wüsste, wo wir hin müssen, hat sich auf den Weg gemacht und ist losgefahren. Und so sind wir ein bisschen durch die Stadt gefahren und die Straßen wurden immer kleiner. Und dann bog er eine kleine Seitenstraße ab und dann nochmal eine kleinere. Und dann signalisierte er uns, dass wir jetzt hier aussteigen können, weil wir am Zielort angekommen sind. Wir dachten, okay, gut, es sah jetzt nicht nach Hotel aus, aber naja. Wir sind dann ausgestiegen, haben nochmal geguckt. Es stand der richtige Straßenname dran, also das war soweit alles okay. Und dann sind wir mit unserem Gepäck los und haben nach der Hausnummer gesucht, zu der wir mussten. Und haben die Hausnummer davor gefunden und sind weitergegangen und haben die Hausnummer danach gefunden. Aber nicht die Hausnummer, die wir gesucht haben. Und dann dachten wir, vielleicht ist es so gerade, ungerade, irgendwo anders. Und sind die Straße hoch und runter gelaufen und haben die Hausnummer nicht gefunden, wo unser Hotel sein sollte. Und mit je mehr und mehr Zeit ins Land ging, umso verzweifelter waren wir, weil wir es einfach nicht finden konnten. Wir konnten mit niemandem reden. Wir wussten nicht weiter, wie wir es machen sollen. Wir haben unser Reisebüro angerufen in Deutschland. Die konnten uns auch nicht wirklich weiterhelfen. Und ich habe mich schon gesehen, wie wir dort auf der Straße übernachten und ohne Hotel und nicht wissen, hier mitten in dieser fremden, großen Stadt. Wer von euch hat schon mal was Ähnliches erlebt, sich irgendwo verirrt oder wusste nicht genau, ja? Ihr fühlt mit mir, nehme ich an, alle anderen können sich vielleicht auch reinfühlen. Warum erzähle ich diese Geschichte? Weil ich finde, dass es eine gute Geschichte ist und weil es heute um Geschichten geht. Um darum, was Geschichten mit uns machen. Eine gute Geschichte ist in der Regel eine Geschichte, die ein Problem hat, einen Konflikt hat. In unserem Fall, wir waren in einem fremden Land, in dem wir weder Sprache noch Schrift konnten und wir haben unser Hotel nicht gefunden und wussten nicht, wie wir hinkommen sollen. Und jede gute Geschichte, sage ich mal, außer vielleicht französische Filme, haben auch eine Lösung am Ende für das Problem. Und so gab es natürlich in unserer guten Geschichte auch eine Lösung. Ich habe irgendwann dann zum tausendsten Mal auf mein Handy geguckt. Ich hatte mir einen Screenshot gemacht, offline von der Karte, weil wir hatten keine Internetverbindung in dem Moment. Und ich habe immer wieder raufgeguckt und dachte, das ist doch die Straße, zu der wir müssen, der Name stimmt und so weiter. Und dann habe ich irgendwann wirklich, keine Ahnung, wie oft ich raufgeguckt habe, habe ich oben rechts irgendwo in der Ecke beim Reinzoomen entdeckt, dass es noch eine zweite Straße mit exakt dem gleichen Namen gab. Und ich habe es meinem Vater gezeigt und wir dachten, so gut, also zu verlieren haben wir jetzt nichts. Haben unser Gepäck genommen, sind quer durch die Stadt gelaufen und sind tatsächlich an unserem Hotel angekommen, weil das die richtige Straße war mit der richtigen Hausnummer. Eine einfache Lösung für ein Problem, was für uns sehr kompliziert aussah. Ich war dankbar, dass ich im Bett schlafen konnte und nicht auf der Straße. Und das ist das aber, was Geschichten mit uns machen. Ich hätte die Predigt beginnen können mit dem Satz, übrigens, Leute, Geschichten sind wichtig. Das wäre derselbe Informationsgehalt gewesen, aber es hätte euch nicht so emotional connected mit mir. Wenn ich eine Geschichte erzähle, dann fühlt ihr mit, dann geht ihr mit hinein, es macht etwas mit euch und mit uns und mit mir, wenn wir Geschichten erzählen. Geschichten bewegen uns eben nicht nur intellektuell, sondern auf verschiedenen Ebenen unseres Seins. Und deshalb lieben wir Geschichten, deshalb erzählen wir oft als Prediger hier auch am Anfang der Predigt Geschichten, um uns gemeinsam mit hineinzuführen in ein Thema, eben mehr als nur über unseren Kopf, sondern einfach über unser ganzes Empfinden und Sein. Wir fragen uns dann, wie wird es mir gehen in der Situation oder wie ist es mir gegangen in so einer Situation? Geschichten haben auch bei Jesus eine wichtige Rolle gespielt. Jesus hat sehr viele Geschichten erzählt, um Menschen zu erklären, wer Gott ist, wie er ist und wie das Leben mit ihm aussehen kann. Jesus hätte ja zum Beispiel einfach die Wahrheit in den Raum stellen können, Gott möchte nicht, dass irgendein Mensch auf diesem Planeten ohne ihn leben muss. Was er stattdessen macht, ist, er erzählt eine Geschichte von einem Hirten, der 100 Schafe hat. Und ein Schaf verirrt sich, geht verloren, wandert weg. Und was macht dieser Hirte? Er lässt 99 Schafe stehen und er macht sich auf dem Weg diesem einen Schaf hinterher, bis er es gefunden hat, irgendwo im Gestrüpp. Und er nimmt das Schaf, er nimmt es auf seine Schultern und er bringt es zurück nach Hause und schmeißt eine große Party, weil das Schaf wieder da ist. Der Informationsgehalt ist derselbe. Was es mit uns macht, ist etwas anderes. Geschichten sind bis heute ein herausragender Weg, um Menschen an dem Anteil zu geben, wer Gott ist und was er in unserem Leben getan hat und auch in ihrem Leben tun möchte. Deswegen sind die Geschichten, die Gott mit unserem Leben schreibt, so wichtig. Wir sind in der Segne-Reihe. Segne ist ein Akronym, das heißt, jeder der 5 Buchstaben steht für eine Formulierung, die etwas darüber sagt, wie wir Menschen oder wie wir unseren Glauben mit anderen teilen können. Wir tragen mal zusammen und schauen, ob wir das hinkriegen. Das S steht für... Ja, Stefan Sommerfeld auch, genau. Starte mit Gebet. Das war die erste Predigt in dieser Reihe oder die zweite, aber die erste vom Akronym. Wir haben angefangen, dass wir sagen, wir beten für unsere Nachbarn, Freunde, Arbeitskollegen, weil das ist, wo alles beginnt. Das E steht für? Erst zuhören, genau. Wir nehmen uns Zeit, Freunde zu sein, Menschen zuzuhören. Wir sind nicht da, um andere anzupredigen. Wir selber wollen auch nicht angepredigt werden, sondern die Menschen suchen jemanden, der ernsthaft an ihnen interessiert ist. Und wir wollen Menschen sein, die ernsthaft interessiert sind. Das G steht für? Gutes Essen. Das ist mit viel Enthusiasmus vorgebracht. Das ist auch gut. So wie Jesus es gemacht hat, machen wir es. Wir sind Freunde, die mit anderen Zeit verbringen. Und wo geht es besser als bei Essen? Indem wir miteinander essen und den Tisch teilen, so wie Jesus es auch gemacht hat. Und dann kam das N letzte Woche. Das N steht für? Nächstenliebe. Wir wollen Menschen sein, die die Not im Leben von anderen identifizieren und ihnen helfen, die praktisch anpacken und sagen, wie kann ich deiner Not begegnen? Heute kommen wir zum 5. Buchstaben, zum E, und das E steht für erzähle deine Geschichte. Erzähle deine Geschichte. Du und ich, jeder von uns, wir haben eine Geschichte mit Gott, die es wert ist, erzählt zu werden. Lass es mich nochmal sagen. Du hast eine Geschichte mit Gott, die es wert ist, dass so viele Menschen wie möglich sie hören. Und ich weiß nicht, ob sich das für dich immer so anfühlt, ob du deine Lebensgeschichte spektakulär findest oder eher nicht, ob du sie schon 1000 Mal erzählt hast oder noch niemandem. Ich möchte dir sagen, deine Geschichte mit Gott ist eine großartige, wunderbare, einzigartige, gigantische Geschichte. Warum? Weil Gott nur solche Geschichten schreibt. Er kann gar keine anderen schreiben. Seine Story mit deinem Leben ist so großartig, dass du sie auf keinen Fall für dich behalten solltest. Und wenn sie sich noch nicht so anfühlt für dich, dann lass mich dir sagen, Gottes Geschichte mit dir ist noch nicht am Ende. Du hast eine Geschichte mit Gott, die es wert ist, erzählt zu werden. Wenn du das glaubst, dann sag mal Amen. Ja, sehr gut. Vielleicht hast du schon mal folgendes Zitat gehört oder gelesen. Predige das Evangelium zu jeder Zeit, das heißt die Botschaft von Jesus. Und wenn nötig, gebrauche Worte. Das ist ein Zitat, was Franz von Assisi zugeschrieben wird. Vermutlich hat er es aber nicht gesagt. Das ist ein Zitat, was erstmal einiges an Wahrheit beinhaltet. Die Menschen wollen von uns nicht angepredigt werden, sondern das, was wir sagen, das muss sich auch in unserem Leben zeigen. Wenn wir Dinge nicht tun, über die wir reden, dann ist das einfach unauthentisch. Das Problem mit dem Zitat ist aber, aus meiner Sicht, dass es missverstanden werden kann. Wir können es als, ich sag mal, innere Rechtfertigung dafür nutzen, in der Komfortzone zu bleiben, wenn es darum geht, unseren Glauben zu teilen. Wenn wir über die ersten 4 Segne-Schritte nachdenken, die ja darunter fallen würden, wir beten für andere, wir hören ihnen zu, wir essen mit ihnen und wir tun ihnen Gutes, dann sind das Dinge, die erstmal, also die brauchen Strategie und Planung und wir müssen Zeit investieren und Kraft, aber manchmal fühlt sich das dann schon an, dass dieses Erzählen und wenn ich etwas sagen muss, das kostet uns dann irgendwie doch mehr. Es kostet uns mehr als das Tun. Und ich glaube Folgendes, wenn ich dieses Zitat mal ein bisschen überspitze, wenn ich es mal auf einen anderen Bereich anwenden würde und ich formulieren würde, kümmere dich um die Hungrigen und wenn nötig, gib ihnen zu essen, dann beginnt in uns schon zu arbeiten, dass wir verstehen, wo die Grenzen dieses Zitates sind. Oder kümmere dich um die Kranken und wenn nötig, hilf ihnen, gesund zu werden. Ich glaube, dass vielmehr Folgendes wahr ist und zu sagen, ja, predige das Evangelium zu jeder Zeit und dabei wird es Momente geben, in denen es nötig ist, dass du Worte gebrauchst. Warum ist das so? Unsere Taten, sie brauchen manchmal eine Erklärung. Wenn wir die ersten 4 Segne-Schritte gemacht haben, dann gibt es Momente, in denen brauchen sie eine Erklärung, damit die Menschen in unseren Taten Jesus sehen und nicht einfach nur denken, dass wir nette Menschen sind. Deswegen braucht es Worte oder mal in einer anderen Formulierung. So wie unsere Worte ohne Taten leer sein können, können auch unsere Taten ohne Worte leer sein. Dann sind es gute Taten und die sind immer noch gut. Aber sie haben keine Bedeutung in diesem Sinne, wie wir es wollen, nämlich dass Menschen dem lebendigen Gott begegnen, der sie liebt. Dafür braucht es manchmal Worte. Paulus drückt das im Römerbrief folgendermaßen aus. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Das ist ein Zitat aus dem Alten Testament. Anrufen meint hier einfach, jeder, der sich an Gott wendet, zu ihm spricht, betet. Doch wie können sie ihn anrufen, wenn sie nicht an ihn glauben? Und wie können sie an ihn glauben, wenn sie nie von ihm gehört haben? Und wie können sie von ihm hören, wenn niemand ihnen die Botschaft verkündet? Eine naheliegende Wahrheit. Woher sollen die Menschen Glauben an Jesus entwickeln können, wenn niemand ihnen erzählt, wer Jesus ist? Wenn du neu in dem Ganzen bist, du bist heute vielleicht das erste Mal hier oder online mit dabei und diese ganze Sache mit Gott ist für dich irgendwie noch Neuland, du hast noch nicht bislang so viel mit ihm am Hut gehabt, dann möchte ich diese Stelle mal kurz kommentieren. Hier ist die Rede davon, dass jeder, der sich an Gott wendet, gerettet werden kann. Vielleicht fragst du dich, gerettet wovon? Die Story Gottes mit dieser Menschheit geht so. Gott liebt Menschen mehr als irgendjemand sonst. Er liebt sie so sehr. Er hat diese Erde geschaffen, er hat die Menschen hineingestellt und er hat gesagt, ihr dürft auf diesem Planeten leben und ihr dürft mit mir auf diesem Planeten leben. Ich teile dieses Leben mit euch. Ihr könnt in Gemeinschaft mit mir sein. Und in mir findet ihr das, wozu ihr da seid. Was wir Menschen aber tun, ist, dass wir uns von Gott abwenden, dass wir sagen, ich brauche keinen Gott, dass wir Dinge tun, die anderen schaden, die uns selbst schaden, die diese Welt zerstören. Und das Resultat von all dem müssen wir nur die Nachrichten anschalten. Dann sehen wir das Ergebnis davon, dass wir Menschen uns entscheiden, uns abzuwenden von diesem guten Gott, der uns so sehr liebt. Das Problem ist, dass es nicht nur das Leben von Menschen kaputt macht, sondern all das bringt Distanz zwischen Gott und uns. Weil wenn wir ständig Dinge tun, die gegen den Willen unseres Gottes sind und auch gegen ihn rebellieren und sagen, ich brauche dich nicht, dann kreiert das eine Distanz, die wir selber nicht überbrücken können. Und das ist das Problem der Geschichte dieser Menschheit. Es gibt ein Problem, nämlich dass wir Menschen es nicht mehr schaffen, zu dem Ort zu kommen, an dem all das liegt, was wir eigentlich suchen. Nämlich bei dem Gott, der uns geschaffen hat, für sich selbst. Und diese Distanz, sie ist ein Problem, weil wir auf der Suche sind, so wie mein Vater und ich in Peking überall nach dieser Hausnummer suchen und sie nicht finden. So sind wir in diesem Leben auf der Suche nach dem, was die Leere in uns füllen kann, nach dem, was mir zeigt, wofür bin ich eigentlich hier. Und entweder wir geben resigniert auf und sagen, es gibt wohl keinen Sinn, ich bin Zufall und mein Leben wird auch als Zufall wieder enden. Oder ich suche und suche und suche und denke, das hat es mir nicht gegeben und das hat es mir nicht gegeben. Hey, und das ist die Story von gar nicht so wenigen von uns, die heute hier sitzen oder online dabei sind. Wir haben nach Gott gesucht an allen möglichen Orten und vielleicht tust du es auch heute noch. Aber Gott hat eine Lösung geschenkt. Es war ihm nicht egal, dass diese Distanz zwischen ihm und uns ist. Er hat eine Lösung geschaffen und der Name der Lösung ist Jesus. Jesus ist in diese Welt gekommen und er hat ein Problem gelöst, was er nicht verursacht hat, was wir verursacht haben. Er ist gekommen, um uns zu zeigen, wie Gott ist, wie Gott wirklich ist. Und er hat sein eigenes Leben eingesetzt, damit die Trennung zu Gott aufgehoben ist. In dem Moment, als er an einem Kreuz gestorben ist, hat er den Preis bezahlt für all das, was wir als Strafe verdient hätten, die Trennung von Gott. Wie gut ist das, oder? Ich finde, das ist auch ein Moment, Jesus zu danken. Und das ist die Lösung der Geschichte. Unser Gott, er hat eine Brücke geschaffen, in dem Jesus den Preis bezahlt hat. Und jetzt gilt die Einladung jedem von uns, der will, dass wir in Verbindung mit Gott kommen können, dass wir gerettet werden können vor uns selbst, vor unserem eigenen Versagen, vor all dem, was wir tun, was uns von Gott trennt. Wir können gerettet werden von dieser Trennung und Teil von Gottes Familie werden. In Kirche und als Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, glauben wir nicht einfach nur an alte Geschichten. Wir glauben an die Bibel, weil es ein hervorragendes, gigantisches Buch ist, voller Geschichten von unserem großartigen Gott. Aber weißt du, was das Beste ist, dass diese Geschichten nicht nur alte Geschichten sind, sondern ganz tagesaktuelle Geschichten? Weil Jesus ist nicht tot geblieben, er ist nicht am Kreuz geblieben, sondern er ist auferstanden und er lebt auch heute noch und er wirkt noch und er schreibt jeden Tag seine neuen Geschichten. Und so viele von uns sind ein Beweis dafür, dass Gott heute noch real ist, aktiv ist, dass er lebt, dass er heilt, dass er befreit, dass er Hoffnung schenkt und Sinn schenkt in diesem Leben und über dieses Leben hinaus. Und am Ende ist eine Einladung an jeden Menschen, komm zurück nach Hause in die Familie Gottes, wenn du willst. Und das ist das Zitat aus dem Römerbrief, wenn wir das nochmal gerade einblenden können. Dass jeder, der sich an Gott wendet und sagt, ich brauche dich, ich will mit dir leben, du sollst mein Gott sein, es tut mir leid, dass ich ohne dich gelebt habe. Jeder, der das macht, wird errettet. Es liegt nicht mehr an unserer Leistung, es geht nicht darum, wie gut oder schlecht wir sind, sondern es muss einfach, braucht nur einen Kontaktpunkt, dass wir sagen, ich will das. Diese Bibelstelle ist gleichzeitig ein Auftrag an uns, an all diejenigen, die schon mit Jesus unterwegs sind. Das ist die beste Nachricht aller Zeiten. Und unser Auftrag ist, sie bekannt zu machen in der ganzen Welt. Ich möchte mal andersrum anfangen. Unser Auftrag ist nicht, am Kreuz zu sterben und von den Toten aufzuerstehen. Das hat Jesus schon getan, offensichtlich. Jesus hat das Schwerste an der Geschichte schon getan, oder? Unser Auftrag ist auch nicht, Menschen zu irgendwas zu überreden oder in irgendetwas hinein zu manipulieren. Das Einzige, wozu wir aufgerufen sind, ist die Geschichte, die Gott mit unserem Leben geschrieben hat, zu teilen mit anderen. Und ihnen zu sagen, guck mal, was Gott in meinem Leben getan hat. Vielleicht möchtest du diesem Gott begegnen, weil er kann und will dasselbe in deinem Leben tun. Wir sind aufgerufen, unsere Story mit Gott zu erzählen. Und die Reaktion der Menschen ist gar nicht unsere Verantwortung. Es geht darum, dass wir bereit sind und sagen, Gott, deine Story mit mir ist so gut, ich will, dass andere sie auch hören. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag, das kann ich auch. Oder? Unsere Lebensgeschichte erzählen, unsere Geschichte mit Gott erzählen, das kann jeder von uns. Vielleicht brauchen wir ein bisschen Hilfestellung, die ich uns auch später geben will. Aber letztendlich ist das, was Jesus tut, ein Hinweis darauf, wer er ist. Und wenn wir erzählen von dem, was er getan hat in unserem Leben, können Menschen daran erkennen, wer Jesus ist. Und dann stellen sie sich die Frage, könnte er das auch für mich sein? Manchmal gibt es trotzdem Hindernisse, die uns abhalten davon, unsere Story mit Gott zu erzählen. Ich habe mal zwei jetzt rausgegriffen. Der erste Grund wäre für mich, ich weiß nicht genug. Es ist ja so manchmal dieses Gefühl, ich würde ja gerne anderen erzählen von Gott, aber was ist, wenn sie Fragen stellen, auf die ich keine Antwort habe? Ich kenne die Bibel noch nicht so gut, ich bin selber noch gar nicht so lange dabei. Ich muss erstmal viel mehr über Gott wissen. Ich muss mehr über theologische Sachen wissen. Und vielleicht ist die Person, mit der ich rede, Buddhist. Und dann muss ich erstmal den Buddhismus verstehen, bevor ich dieser Person überhaupt von Jesus erzählen kann, weil ich wissen muss, worum geht es eigentlich dann in den anderen Religionen. Und so können wir in unserem Kopf so ein Konstrukt haben von, ich weiß nicht genug. Und wenn ich mehr weiß irgendwann, dann werde ich anfangen, anderen von Gott zu erzählen. Ich habe meine gute Analogie gelesen. Und zwar möchte ich mal über Fußball reden. Wenn wir dieselben Prinzipien auf Fußball übertragen würden, dann würde sich das folgendermaßen anhören. Bevor ich selbst überhaupt mal ein Wort über Fußball reden kann, müsste ich selber ein paar Jahre im Verein gespielt haben, am besten mindestens zweite Bundesliga. Ich muss alle Regeln kennen, damit ich nicht fälschlicherweise den Schiri beschuldige, eine Regel falsch ausgelegt zu haben. Ich muss einen Trainerschein haben, damit ich, wenn ich mich über den Trainer und seine Taktik aufrege, nicht daneben liege, weil ich seine Taktik tatsächlich nachvollziehen kann. Und was ist, wenn die Person, mit der ich rede, Fußball gar nicht mag, sondern Basketball? Dann muss ich auch noch die Basketballregeln kennen, oder? Wenn wir dieselben Regeln, die wir manchmal über unser Glauben haben, auf Fußball übertragen, dann hört sich das absurd an. Weil was machen wir? Ey Siri, das war nie im Leben Abseits. Bist du blind? Oder? Wenn wir sagen, ey, wenn ich Trainer von Bayern wäre, dann hätten wir sowas von Haus hoch über Lazio Rom gewonnen, oder? Und nicht so kläglich gespielt. Kein Wunder, dass sie den Trainer zum Sommer gehen lassen. Also, wir reden einfach. Wir reden, was wir denken und was wir fühlen, ohne darüber groß nachzudenken, ob wir jetzt alles wissen oder nichts. Es ist gut, Dinge über Gott zu wissen und dazu zu lernen und die Bibel besser kennenzulernen. Es ist gut, dass es Menschen gibt, die tief graben, wenn es um Theologie geht und auch um andere Religionen und so, die Bücher schreiben und Podcasts machen, um uns zu helfen, dass wir diese Themen auch verstehen können. Aber es wird da ein Problem, wenn uns das aufhält, davon von Jesus zu erzählen. Ich bin von einem überzeugt, nämlich dass Menschen in der Regel, wenn wir ihnen unsere Geschichte mit Gott erzählen, nicht sich fragen, ist jedes Detail tatsächlich so korrekt und kann er oder sie alle meine Fragen beantworten, die ich über Gott und das Leben habe? Sondern in der Regel fragen sich die Leute, ist das authentisch und könnte das in meinem Leben auch Realität werden? Und deswegen ist die Geschichte, die wir erzählen, unsere Geschichte. Und es geht nicht darum, dass wir alles wissen müssen. Der zweite Punkt, ich will mich nicht aufdrängen. Wenn es darum geht, unseren Glauben mit anderen zu teilen, dann haben wir manchmal so ein Klischeebild im Kopf von so einem Prediger in der Fußgängerzone, die Leute anschreit, dass sie auf dem Weg in die Hölle sind. Das musst du nicht sein. Das sollst du vielleicht auch nicht sein. Weil es einen anderen Weg gibt. Nämlich den Weg, dass wir Beziehungen bauen zu Menschen. Wir sollen niemanden irgendwie anpredigen oder überreden, aber ich glaube, wenn wir die 4 Segnesschritte bislang gegangen sind, dass wir beten, dass wir zuhören, dass wir Gemeinschaft haben mit Menschen und dass wir ihnen helfen in ihren Nöten, ich glaube, dass dann eine Offenheit für das da ist, was wir erzählen, weil sie auch an uns interessiert sind. Sie haben gesehen, dass wir an ihnen interessiert sind und damit sind sie auch an dem interessiert, was uns beschäftigt. Und das heißt noch lange nicht, dass sie dann allem zustimmen, was wir erzählen, aber wir müssen nicht die Angst haben, jemandem etwas überzustülpen. Folgendes hat D.T. Niles mal gesagt. Der christliche Glaube lässt sich mit einem Bettler vergleichen, der einem anderen Bettler sagt, wo er Brot gefunden hat. Ich finde das ein sehr zutreffendes Zitat. Wenn wir glauben, dass Jesus die beste Nachricht aller Zeiten ist, wenn wir bei Jesus Brot gefunden haben, was den Hunger unseres Lebens gestillt hat, dann ist es doch nichts, was wir jemandem überstülpen, sondern wir sagen jemandem, was das Beste für sein Leben ist. Und was die Person damit macht, ist ja immer noch ihre Entscheidung. Wir stopfen das Brot ja nicht in den Mund, sondern wir erzählen davon, was Jesus in unserem Leben getan hat und sagen ihnen, wenn du willst, kannst du dasselbe haben. Und ihre Entscheidung ist immer noch ihre Entscheidung. Was sie damit machen, ist ihre Entscheidung. Das bedeutet aber auch, wir bleiben Freunde, wie auch immer sie sich entscheiden. Das heißt, wir gehen nicht den Segnepfad bis zu dem Moment, wo wir unsere Story erzählt haben und wenn sie dann nicht Jesus annehmen, dann kündigen wir die Freundschaft und drehen uns jemand anders zu, sondern wir sagen, wir sind Freunde. Und selbst wenn du bis zum Ende deines Lebens, Antonio hat es mal so gesagt, selbst wenn du bis zum letzten Tag deines Lebens nicht diese Entscheidung triffst, bist du immer noch mein Freund. Und ich freue mich, dass wir miteinander in diesem Leben unterwegs sein dürfen und ich werde dich lieben. Ich fasse zusammen. Geschichten sind wichtig, weil sie uns erreichen auf viel mehr Leveln als nur auch unserem Kopf. Und Gottes Geschichten sind dabei besonders wichtig, weil sie Menschen zeigen, wer er ist. Und deswegen ist die Geschichte Gottes mit deinem Leben eine Geschichte, die so viele Menschen wie möglich hören sollten. Jetzt bleibt dann eigentlich nur noch die Frage, wie kann ich denn dann meine Geschichte mit Gott erzählen? Wie erzähle ich sie am allerbesten weiter? Wir werden gleich in den Bibeltext schauen. Dort werde ich kurze Prinzipien rausarbeiten, wie wir unsere Geschichte mit Gott anderen erzählen können. Und da machen wir es praktisch. Wir haben hier dieses Interview-Setting. Es werden gleich drei Leute aus der Move Church kurz ihre Story mit Gott teilen. Ich werde dann von hier vorne entscheiden, wer von euch. Nein, Spaß. Wir haben natürlich vorher die Menschen gefragt und das Ganze besprochen. Jetzt sind alle wieder wach, auf jeden Fall. Also, wir steigen ein in die Geschichte, Johannes 9. Unterwegs sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. Wir stoßen direkt auf das Problem in dieser Geschichte. Es gibt einen Mann, der schon immer blind war. Meister, fragten die Jünger ihn, warum wurde dieser Mann blind geboren? Ist es wegen seiner eigenen Sünden oder wegen der Sünden seiner Eltern? Die Jünger machen das, was wir manchmal machen. Man sieht ein Problem und fängt an, darüber zu philosophieren, anstatt zu helfen. Sie fragen sich, wer ist jetzt schuld? Er, seine Eltern. Und Jesus schaut das Leben dieses Mannes an und er sagt, ich sehe jetzt in erster Linie nicht eine theologische Frage, sondern ich sehe eine Geschichte, die Gott gerade dabei ist zu schreiben. Dieser Mann ist blind. Das bedeutet, Gott wird jetzt in sein Leben hineinkommen und ihn heilen und seine Geschichte verändern für immer. Und das macht er folgendermaßen. Vers 6. Dann spuckte er auf die Erde, vermischte den Lehm mit seinem Speichel zu einem Brei und strich ihn dem Blinden auf die Augen. Daraufhin sagte er zu ihm, geh und wasch dich im Teich Siloa. Siloa bedeutet Gesandter. Da ging der Mann und wusch sich und kam sehend zurück. Seine Nachbarn und andere, die ihn als blinden Bettler kannten, fragten einander, ist das derselbe Mann, der Bettler? Einige meinten, er sei es, andere sagten, nein, aber er sieht aus wie jener. Der Bettler aber sagte immer nur, ich bin's. Spannende Story. Jesus spuckt auf den Boden, macht Brei draus, schmiert jetzt dem Blinden auf die Augen. Ich möchte mal dazu kommentieren, das solltest du nur tun, wenn du Jesus bist oder sehr sicher, dass es das ist, was du in diesem Moment tun sollst. Der blinde Mann hört dann den Auftrag von Jesus, der sagt, geh und wasch dich. Und ich denke mir so, wahrscheinlich hat er gesagt, nichts lieber als das. So. Und er geht los und er wäscht sich die Augen und er erlebt dieses Wunder, dass seine Augen geöffnet werden. Ich denke, wie krass ist das? Wenn man so Stories vielleicht schon häufiger gehört, gelesen hat, dann kann man das Staunen verlieren. Dieser Mann, der war schon immer blind. Der konnte nicht sehen. Und auf einmal kommt da Jesus in sein Leben und alles ist anders. Ab diesem Moment ist alles in seinem Leben anders. Und er ist so begeistert, dass man ihn das ansieht, sodass sich die Leute fragen, ist das überhaupt derselbe? Ist das der blinde Bettler? Das kann gar nicht sein. Der ist irgendwie so anders drauf. Und er sagt, Leute, ich bin's. Und dann fragen sie Folgendes. Was ist geschehen? Wie wurden deine Augen geöffnet? Sie sehen an ihm, dass etwas anders ist und das macht sie neugierig und sie fragen, was ist passiert? Und dann erzählt er seine Geschichte. Der Mann, den sie Jesus nennen, machte aus Lehm und Speichel einen Brei, den er mir auf die Augen strich und dann sagte er, geh zum Teich Siloa und wasche dich. Ich ging und wusch mich und nun kann ich sehen. Was ich das Schöne finde an dieser Geschichte ist, dass dieser blinde Mann nicht besonders viel Theologie kennt. Der erzählt nichts über die Sünde seiner Eltern oder in seinem eigenen Leben, worüber die Jünger philosophieren. Was ist das, was er sagt? Er sagt, Jesus kam, ich konnte nicht sehen, jetzt kann ich sehen. Wie ging's? Er hat gespuckt, er hat gerührt, er hat es mir auf die Augen geschmiert, jetzt kann ich sehen. Ich kann das jetzt nicht bis ins Letzte erklären, aber ich weiß, was es mit mir gemacht hat, weil ich war blind und jetzt kann ich sehen. Und das ist das, worum es geht. Wenn wir über Jesus reden und über seine Geschichte mit unserem Leben, dann geht es nicht darum, dass wir jedes Detail theologisch einordnen können. Es geht darum, dass wir sagen, ich hatte ein Leben vor Jesus, Jesus kam und jetzt ist es so. Und das sind die drei Schritte, die ich ganz kurz nennen möchte. Wenn wir sagen, wie kann ich meine Geschichte mit Gott teilen, dann ist das ein richtig gutes Prinzip, nachdem wir einfach unsere Story immer aufbauen können, wenn wir mit anderen erzählen. Und mal werden wir dafür 2 Minuten Zeit haben, mal eine halbe Stunde. Aber am Ende ist das ein guter Weg. Das erste ist mein Leben vor Jesus. Dieser Mann, er sagt, ich war blind. Das war sein Leben vor Jesus. Das war der Fakt, er war blind. Und für uns ist die Frage, wie sah mein Leben aus, bevor ich Jesus kennengelernt habe? Was war anders? Und vielleicht auch, wenn du schon immer irgendwie eigentlich mit Gott unterwegs bist, in Kirche aufgewachsen bist und das schon für immer dich auch selbstverständlich klar war, dann vielleicht die Frage, gab es einen Moment in deinem Leben, wo du ernsthaft begonnen hast, Jesus nachzufolgen? Wo das, was irgendwie schon immer in dir drin war, nochmal eine Zuspitzung gefunden hast, dass du gesagt hast, das ist der Moment, wo ich sage, ja, Jesus, du und ich den Rest unseres Lebens. Oder vielleicht ein Bereich deines Lebens, wo du sagst, da gab es ein Problem, einen Konflikt, eine Not und dort kam Jesus hinein. Und seit er dort hineingekommen ist, ist etwas anders geworden. Also es geht um diese Geschichte von, was für ein Problem, was für einen Moment gab es in meinem Leben, wo Jesus dann zweitens hineingekommen ist. Wie bin ich Jesus begegnet? Der Blinde sagt, Jesus hat mir Dreck auf die Augen geschmiert. Unsere Frage ist, wie ist Jesus in unser Leben getreten? Hat jemand anders ihm von uns erzählt? Hat uns jemand Dreck auf die Augen geschmiert? Gab es Schwierigkeiten, Probleme, die mich haben suchen lassen nach Gott? Und was war auch dieser Moment, wo ich innerlich eigentlich vor diesem Gott zerbrochen bin? Wo ich gesagt habe, Gott, ich kann dieses Leben nicht alleine. Ich brauche dich in meinem Leben. Und dann drittens, mein Leben mit Jesus. Was hat sich verändert? Der blinde Mann sagt, ich war blind, jetzt kann ich sehen. Was ist das, was in meinem Leben begonnen hat damit? Wie hat sich mein Leben durch Jesus, mit Jesus verändert? Wie ist das Leben mit ihm? Wie ist es an guten Tagen? Aber ganz ehrlich, wie ist es auch an schlechten Tagen? Weil es ist ja nicht so, dass nur weil ich an Jesus glaube, ich auf einmal nur noch gute Tage in meinem Leben habe. Aber der Unterschied ist, dass ich Jesus an den schlechten Tagen bei mir habe und das macht den ganzen Unterschied. Meine eigene Story mit Gott geht ungefähr so. Ich komme aus einer Familie, in der Jesus und Bibel und so der Glaube eigentlich schon immer eine sehr wichtige Rolle gespielt hat. Das heißt, ich bin in all den Dingen groß geworden, ich wusste alles, ich konnte die richtigen Antworten geben. Ich habe mich auch sehr früh entschieden, prinzipiell zu sagen, jo, ich will auch dieses Leben mit Gott leben. Und habe viele Freunde gehabt, auch in der Kirche und so, und ich bin auch jeden Sonntag so gut wie jeden Sonntag da gewesen. Ich habe das alles mitgemacht. Und trotzdem gab es etwas in mir, was sich total leer angefühlt hat. Ich habe eigentlich mein Leben immer gelebt, um diese Leere gefüllt zu bekommen. Ich habe Gott irgendwie, ich habe dazugehört, ich habe das Richtige gesagt, ich habe das Richtige gemacht, aber irgendwie hat auch dieser Glaube an Jesus nicht diese Leere, die ich in mir gespürt habe, gefüllt. Und ich dachte, vielleicht ist das irgendwie so, vielleicht ist das Leben so, vielleicht gibt es keinen anderen Weg, weil man weiß ja auch nicht, dass es eine Alternative gibt oder wie die aussehen könnte. Und ich habe versucht, diese Leere, die ich in mir gespürt habe, in allen möglichen anderen Menschen zu füllen. Ich habe es gesucht, indem ich ihre Anerkennung gesucht habe, ihre Bestätigung und dass sie mich gut finden. Und so bin ich durchs Leben gegangen in dem ständigen Versuch, dass alle Leute mich gut finden, dass sie mich mögen. Ich hatte viele Freunde und die Leute haben mich auch wirklich alle gemocht. Und ich war mit meiner Strategie erfolgreich, aber eigentlich war ich nicht erfolgreich, weil die Leere in mir geblieben ist. Und ich dachte, ist es irgendwie das? Bleibt es dabei? Und so, als ich mein Abitur gemacht habe, habe ich über mein Leben nachgedacht, über alles Mögliche. Ne? Was will ich mit meinem Leben machen? Aber ich habe auch über mein Glaubensleben nachgedacht. Und ich habe mich gefragt, ist das, was ich erlebe mit Gott oder was ich sehe in meinem Leben, ist das alles, was es gibt? Ich glaube, ich hätte es dann auch durchgezogen bis zum Ende meines Lebens, weil ich so gestrickt bin wahrscheinlich. Aber ich hab mich das gefragt. Ich habe gesagt, Jesus, wenn es mehr gibt, ich will mich auf die Suche machen. Und ich habe begonnen, ernsthafter zu suchen, weil ich dachte, irgendwie kann es das dann auch nicht sein. Ich habe das Leben von anderen angeguckt und ich habe etwas anderes gesehen, als das, was ich bei mir gesehen habe. Ich habe angefangen, meine Bibel jeden Tag zu lesen und mit Gott zu reden. Es war erstmal aber ein paar Wochen richtig trocken. Also es war jetzt nicht so, dass instant mir Licht aufgegangen wäre, sondern ich habe es irgendwie einfach durchgezogen, weil ich dachte, ich muss irgendwie gucken. Ich muss suchen, ich muss finden. Und dann kam ein Moment in einem Gottesdienst, in der Zeit, wie wir es heute hatten, wo wir Lieder gesungen haben zusammen. Zu Gott gesungen haben. Und auf einmal aus dem Nichts, weiß auch nicht warum, muss ich anfangen zu weinen. Ich habe angefangen zu weinen und zu weinen und zu weinen und zu weinen. Und ich spürte wie immer mehr von den Tränen, die flossen, aus meinem Inneren sich etwas verändert hatte. Etwas, was hart gewesen war, wurde weich. Und ich habe irgendwie gemerkt, wie etwas in mir sich veränderte. Und die Leere, die ich in mir gespürt habe, all die Zeit, die hat sich gefüllt mit einer Liebe, bei der mir bis heute noch die Worte finden, sie zu beschreiben. Es war die Liebe, die Gott mir gezeigt hat, wie sehr er mich liebt. Und ab dem Moment hat sich etwas verändert. Schon in diesem Moment und ab dann in einem Prozess, der bis heute geht. Nämlich, dass aus jemandem, der alles über Gott wusste, jemand wurde, der ein Freund Gottes ist. Dass aus jemandem, der versucht hat, all die Leere in sich zu füllen mit all den anderen Menschen um sich, jemand wurde, der erkannt hat, die einzige und entscheidende Meinung auf diesem Planeten ist, was mein Gott über mich denkt. Und dass er mich sieht und dass er mich annimmt und schon immer angenommen hat. Und dass ich bei ihm immer genug sein werde. Und dass er mich liebt, einfach weil er gut ist. Und es hat nicht mal viel mit mir zu tun, sondern er liebt mich, weil er ein guter Gott ist. Und aus dieser Annahme heraus kann ich ein Leben leben, was anders ist. An guten Tagen weiß ich, dass mein Gott sich mit mir freut über die guten Dinge, aber an den schweren Momenten, und von denen gibt es immer wieder welche, weiß ich, dass dieser Gott, dass er mich trägt, dass er mich hält. Und so wie ich es eben gesagt habe, Jesus macht für mich den ganzen Unterschied und ich möchte keinen Moment in diesem Leben ohne ihn leben, weil ich nicht wüsste, wie. Er ist einfach der Allerbeste. Unsere Geschichte mit Gott ist es wert, dass wir sie erzählen. Ich habe einen Action-Step für dich. Du kannst dir gerne ein Foto machen. Und ich möchte dich auffordern, wenn du schon mit Jesus unterwegs bist, dann mach das doch mal. Schreib deine Geschichte mit Jesus auf. Und mach's schriftlich, mach's nach diesen drei Punkten. Ne? Mein Leben vor Jesus, wie Jesus mir begegnet ist und mein Leben mit Jesus. Und versuch dich wirklich mal zu beschränken auf 3 Minuten. So, und am besten nicht 2,5 Minuten mein Leben vor Jesus und dann noch kurz Jesus kam, sondern einfach zu sagen, deine Story mit Gott kompakt zu fassen in diese 3 Minuten. Strecken auf 1/2 Stunde kann man es immer noch. Aber so dieses, in deinen eigenen Worten, deine Story mit Gott kurz und prägnant erklären zu können. Und dann sprich sie laut aus, üb sie, solange bis du sie einfach aus dem FF jemandem erzählen kannst. Und vielleicht noch eine Sache, mach's authentisch, mach's in deinen Worten. Du musst nicht über die Herrlichkeit Gottes und die Gnade des Höchsten sprechen, sondern du kannst sozusagen einfach erzählen, ich habe Gott nicht gekannt, mein Leben war kaputt und Jesus kam und jetzt ist das und das und das anders. Also einfach deine, so wie du sonst auch redest, einfach deine Story mit Gott aufschreiben, üben, sodass du sie parat hast. Wir haben jetzt ein paar Leute, wie gesagt, die ihre Story mit Gott mit uns teilen möchten. Und ich bitte euch, dass ihr mit einem riesengroßen Applaus hier vorne Lars, Kerstin und Pascalin bei mir auf der Bühne begrüßt. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch bereit erklärt habt, dass ihr heute hier sitzt. Wir haben gesagt, dass uns super wichtig ist, einfach, ich sag mal, ganz normale Move-Churchler hier sitzen zu haben, die das erzählen, was Gott mit ihnen gemacht hat. Und vielen Dank, das ist ja auch eine Bereitschaft, hier vor so vielen Leuten und im kompletten Internet zu sitzen und zu sagen, jetzt ist zu spät, jetzt sitzt ihr hier, aber was Gott in eurem Leben getan hat. Und ich würde sagen, Pascalin, vielleicht fängst du einfach mal an in diesem entspannten Setting hier in meinem Wohnzimmer, nur mit mir alleine, und vielleicht erzählst du mal, wie ist das mit Jesus und dir gewesen? Wie kommst du dazu, dass du heute sagst, ja, ich bin mit Jesus unterwegs?
Ja, also bei mir war es so, ich bin in einem christlichen Haushalt aufgewachsen, also meine Eltern sind Christen, das heißt, ich hatte schon in meiner Kindheit und Jugend schon Berührung mit dem christlichen Glauben, aber also so richtig, dass ich so eine persönliche Beziehung mit Jesus hatte, das war es eigentlich nicht. Also ich wusste, es gibt einen Gott, aber da war für mich auch immer so ein bisschen dieser Gedanke von, kann ich mich so, wie ich bin, diesem Gott wirklich annähern. Okay. Ja? Und ja, Schule gemacht, irgendwann, wie das so ist, man wird halt älter und man zieht dann irgendwann von zu Hause aus, bin ich auch aus meinem Elternhaus ausgezogen und spätestens ab dann hatte ich eigentlich gar nichts mehr. Also,
bist auch nicht mehr in Kirche oder so unterwegs gewesen?
Nee, dann, überhaupt nicht. Also vorher noch so ein bisschen so als Messdiener hier und da mal unterwegs, aber danach einfach gar nicht mehr. Und mein Leben hat sich dann total verändert. Also es wurde mehr und mehr, es war ja auch, ich glaube, wenn man so studiert oder wenn man gerade in der Ausbildung ist oder einfach generell, wenn man jung ist, vielleicht kennt man das, ihr kennt das vielleicht auch, dass man halt gerne mal feiern geht, mal rausgeht, mit Freunden unterwegs ist, mal was trinkt und so. Aber für mich war das nicht nur, ja, so occasionally, also es war nicht nur einmalig, sondern es wurde wirklich mein Lifestyle. Also
ich glaube, ich habe
für sehr viele Leute gefeiert gefühlt. und ich habe angefangen, das, was ich eigentlich gesucht habe, was ich eigentlich, jetzt kann ich sagen, jetzt weiß ich, dass ich es bei Jesus nur finden kann, habe ich angefangen zu suchen bei anderen Menschen und vor allem auch bei Männern. Also das war dann auch so ein bisschen der Lifestyle. Du warst cool, wenn du irgendwie abends halt nicht alleine nach Hause gegangen bist. Und je mehr du in einer bestimmten Atmosphäre oder in einem bestimmten Umfeld unterwegs bist, desto mehr beeinflusst dich das auch. Ja. Egal wie sehr du sagst, ja, ich gehe nur feiern und dann gehe ich wieder nach Hause oder ich trinke nicht so viel oder so, ja. Es ist genau, und ich bin aber irgendwann an einen Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, das ist einfach nicht das, was ich suche, das ist nicht das, was ich brauche. Und ich bin auch wieder nach einer Partynacht, keine Ahnung, morgens um 7 oder so, nach Hause gekommen in meinem Zimmer, in meinem Studentenzimmer, bin auf die Knie gegangen und ich habe zu Jesus gesagt, wenn es dich gibt, wenn du real bist, dann hol mich aus meinem Loch jetzt hier raus und ich gebe dir mein Leben. Ja, und das ist das, was Jesus danach gemacht hat.
Aber ist es in dem Moment dann passiert oder wie hat sich das gezeigt? Was konkret ist passiert?
Ich glaube, also von meinem Gefühl her habe ich dann schon, ich sag ehrlich, ich glaube, ich hatte auch immer noch ein bisschen Alkoholintus und bin dann eingeschlafen. Aber das, was ich so beeindruckend finde, ist, Jesus hat mich in dem Moment ernst genommen. Ja, und ich glaube, das war wirklich vielleicht nicht in meinen Gedanken bewusst, aber es war ein Schrei meines Herzens zu sagen, Jesus, komm in mein Leben rein. Ja. Und er hat das ernst genommen und er hat mein Leben gerettet und verändert. Und manchmal blicke ich zurück und denke mir, wer war diese Person? Ich weiß, dass Jesus mein Leben verändert hat. 100%.
Danke.
Und vielleicht noch eine kleine Sache, was ich auch total schön fand, was Jesus in meinem Leben gemacht hat. Also ich glaube, dass diese Sehnsucht nach Annahme von Männern auch ein bisschen dadurch kam, dass mein Vater recht früh verstorben ist und er vorher immer so ein bisschen diese Person war, die mir zugesprochen hat, so wie das eigentlich auch sein sollte, meiner Meinung nach, von Vätern. Aber ich habe in Jesus nicht nur einen Freund und einen Heiler gefunden, sondern diese Vaterliebe, nach der ich mich auch gesehnt habe, die mir eigentlich gefehlt hat, das kam auch noch dazu, dass Gott das erneuert hat. Und das sind für mich so Sachen, wo ich sage, das ist einfach kein Zufall. Also Gott ist lebendig, er ist gut und er wirkt. Und
sehr gut, danke schön. Danke, Pascaline. Ich finde, jede Story ist einzigartig. Ihr werdet gleich noch zwei andere einzigartige, grandiose Storys hören. Aber was wir bei Pascaline sehen können, ist, dass dieser Gott tatsächlich der ist, der uns nachgeht. Ne? Also du hast irgendwie von Gott gehört, bist deine anderen Wege gegangen, aber du warst das eine Schaf, das er gefunden hat. Er hat es auf die Schulter genommen, er hat es nach Hause gebracht und das tut er immer noch. Und er ist einfach der Beste. Sehr gut, Dankeschön, Pascaline. Ja, komm mit noch einmal. Sehr schön, danke. Lars. Was ist dein Weg gewesen oder ist der noch zu dem Punkt, an dem du heute stehst, dass du sagst, ja, ich glaube an Jesus?
Ja, im Gegensatz zu Pascaline bin ich nicht in einem christlichen Haushalt aufgewachsen. Ich habe gar keine Berührungspunkte mit christlichem Glauben gehabt. Ich bin in einer wohlbehüteten Familie aufgewachsen. Ich habe zwei ältere Brüder, war nicht immer leicht, aber hatte eine sehr, sehr gute Zeit. Habe aber auch dann so mein Leben gelebt, wie ich es für richtig hielt. Und habe auch meine Entscheidung getroffen, habe meinen Weg gewählt und habe aber auch nie das Gefühl gehabt, dass mir was fehlt, dass ich etwas vermisse oder dergleichen, sondern ich war mein eigener Herr, ich konnte für mich gerade stehen, ich wusste, was ich tue, wann ich was tun möchte auch. Und dann ist Leben passiert, es kam, wie es kommen sollte, wollte, verliebt, verlobt, verheiratet, Kind, aber dann auch die Schattenseite, Trennung, Scheidung, Kind und Ex-Frau weggezogen.
Wie alt warst du da ungefähr?
Knapp 30. Okay. Und das war wirklich so der Tiefpunkt meines Lebens, wo ich dann aber auch auch wieder quasi alleine damit klarkommen musste und auch klargekommen bin. Natürlich hatte ich Freunde um mich herum. Ich habe meinen besten Freund Erik, mit dem ich schon langjährig unterwegs bin und mit dem ich auch zum Glück auf der Arbeit noch mehr Kontakt habe, der mich immer wieder, so wie im Römer-Teil, auch beschrieben. Also der war derjenige, der immer wieder mich so ein bisschen gepiekst hat und gesagt hat, hey, hier gibt es jemanden, Jesus, der möchte gerne mit dir in Kontakt treten.
Ihr saßt auch in einem Büro, ne? Das heißt, ihr hattet viel Gelegenheit, darüber zu reden.
So ist es, genau, richtig. Also der Arbeitgeber hat sich gefreut, aber wir haben trotzdem danach die Zeit genutzt und dann aber auch so, waren gemeinsam unterwegs und konnten dann, war es dann auch nicht so dieser einmalige Moment, wie bei Pascaline vielleicht, sondern bei mir war es eher so ein Prozess. Ich habe für mich gemerkt, mein Herz wird verändert und mein Herz wird darauf vorbereitet und dafür bereit gemacht, dass Jesus Einzug finden kann, dass ich mich Jesus gegenüber öffnen kann. Und das ist etwas, wofür ich Erik und meiner jetzigen Frau, meiner wunderbaren Frau auch unendlich dankbar bin, dass die halt beide niemals aufgegeben haben und immer quasi daran festgehalten haben und zu sagen, hey, da gibt es jemanden, der für dich da ist, der viel mehr für dich zu bieten hat als nur diese Welt. Und das ist auch das, was für mich jetzt zu diesem größten Unterschied macht, dass ich eben in jeder Herausforderung, die das Leben jetzt halt auch weiterhin mit sich bringt, neben meinen Freunden, neben meiner Ehefrau, immer noch einen Jesus habe, mit dem ich Entscheidungen, mit dem ich schwierige Situationen, mit denen ich Herausforderungen angehen kann und dort dann aber auch den Halt, aber auch dann auch immer wieder den richtigen Weg finden kann.
Stark. Danke, Lars. Würdest du sagen, ist ein bisschen eine Suggestivfrage, aber würdest du sagen, dass es diesen Moment auch brauchte, dass du merkst, ich allein bin nicht genug für mein Leben im Griff zu haben, damit du diese Begegnung haben konntest?
Ja, also absolut. Für mich war das so dieser Punkt, wo ich merkte, muss ich das tatsächlich alleine schaffen? Ich habe mich natürlich für mich gesehen, aus meiner weltlichen Erziehung, aus meinem weltlichen Leben, habe ich mich halt erstmal auch in der Welt umgeschaut und habe auch dort versucht, irgendwie einen Halt zu finden. Aber das war es, wie Pascaline beschrieben hat. Es ist halt nicht das, was am Ende das Herz füllt.
Ja. Ich finde das Spannende auch an deiner Geschichte, an der spannenden Geschichte von Lars ist, dass Gott Geschichten als Prozesse schreibt. Also manch einer von uns hatte so einen Moment, aber du beschreibst einen Prozess und irgendwann im Prozess hast du gemerkt, du hast deinen eigenen Glauben an Jesus in dir, der gewachsen ist und so. Ist das, was wir auch wissen können, ist, dass wir nicht die Einzigen sind, die im Leben von Menschen hineinwirken, wenn wir wollen, dass sie Jesus kennenlernen, sondern Gott schreibt seine Geschichte und er ist schon an ihnen dran, so wie er an Lars dran war, als er Jesus noch gar nicht kannte, so ist er auch an ihnen dran, selbst wenn sie ihn noch nicht persönlich kennen. Und so dürfen wir Teil der Geschichte sein, die Gott mit dem Leben von Menschen schreibt. Aber wir können wissen, dass die Geschichte Gottes mit Menschen nicht bei uns beginnt, sondern wir dürfen uns einklinken in das, was er sowieso tut. Und das finde ich schön, auch zu sehen an deiner Geschichte. Danke, Lars. Und dann, ja. Und noch eine einzigartige, sehr gute Geschichte. Kerstin, erzähl doch mal, was hat Gott in deinem Leben getan?
Ja, genau. Das ist jetzt auch eine andere Geschichte, aber ich denke, das ist eine Geschichte, die viele, die hier sind, auch kennen. Ja. Also ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Also es war irgendwie auch immer klar, dass es wichtig ist, eine persönliche Beziehung zu Jesus zu haben. Und als ich 5 war, war ich in einem Kindergottesdienst mit einer Freundin und dann hat sie gesagt, du Kerstin, die fragen heute, ob jemand Jesus kennenlernen will. Und dann habe ich gesagt, oh, das will ich ja. Und dann bin ich nach vorne gegangen, wir haben zusammen gebetet und das war meine Bekehrungserlebnis, so der Startpunkt mit Jesus. Es ist super früh und für den Moment weiß ich, dass ich mit einer besonderen Freude erfüllt wurde. Das ist so. Aber die Geschichte ist eigentlich die, dass diese Beziehung, die ich mit Jesus da angefangen habe, dass die über 50 Jahre immer noch Halt hat. Ja. Und dass ich jetzt eigentlich noch mehr von Jesus begeistert bin als damals. Und dass ich weiß, dass er größer ist, dass er liebevoller ist. Ja. Und auch, im Leben, also in den 50 Jahren mit Jesus, ist ja viel passiert. Schönes und nicht Schönes. Ja. Und das, was besonders mich geprägt hat, ist, dass ich in Situationen, wo ich nichts im Griff hatte, gefühlt, und mich vielleicht super alleingelassen gefühlt habe, genau da wusste ich, ich kann zu Jesus gehen. Und ich habe so oft erlebt, wie er dann wirklich bei mir auf dem Sofa saß und mir zugesprochen hat, ich liebe dich, hab keine Angst. Wow. Und ja, das ist meine Geschichte.
Sehr gut, danke. Danke, danke. Früher dachte ich, dass ich und dass auch Menschen wie Kerstin, dass wir gar nicht so richtig eine Geschichte mit Gott haben, die wir erzählen können, weil wir waren ja schon immer irgendwie mit Gott unterwegs. Wir waren nie im Gefängnis, wir waren nie Satanisten, sondern wir waren halt irgendwie immer mit Gott unterwegs. Und irgendwann habe ich verstanden, dass jeder von uns eine Geschichte mit Jesus hat. Und deine Geschichte, ich liebe sie so sehr, aus folgendem Grund. Ich liebe es, dass wir mit unseren Move Kids, mit unseren Confis, mit unserem Basement hier Angebote haben, dass Kinder in unserem Haus, dass unsere Kinder genau dasselbe erleben können, dass sie mit 5 Jahren eine Entscheidung für Jesus treffen können, dass sie auf eine Spur gesetzt werden, dass sie nach 50 Jahren sagen, ich habe es keinen Tag bereut, sondern Jesus ist immer noch das Beste, was mir in diesem Leben passieren könnte. Was können wir Besseres tun? Deswegen danke, Kerstin. Für mich wäre die Frage noch, wenn du dann deine Geschichte mit Gott mit anderen teilst, Arbeitskollegen, keine Ahnung, wie reagieren die darauf, wenn du ihnen das erzählst?
Ja, genau. Also das ist so, ich gehe oft nach diesem Prinzip vor. Also ich höre auch gerne lange zu, bevor ich dann was erzähle. Aber ich merke, dass dann, wenn ich was erzähle, dann werden die berührt. Viele sagen, ich wünschte, ich könnte auch so glauben, oder einfach, die werden immer wieder daran erinnert, wenn ich was sage, das ist immer wieder mehr so ein Einstreuen, als dass ich jetzt, ich habe keine so große Geschichte zu erzählen, rein menschlich vielleicht, aber dieses Leben mit Gott, das strahlt aus mich heraus, und das, was ich dann sage, das berührt. Und das ist das, was ich im Rücken habe. Ich habe im Rücken, dass ich nicht Gott verteidigen muss, sondern dass Gott mich verteidigt. Und das, glaube ich, das spüren die Leute.
Stark, Dankeschön, sehr gut. Wie ist bei euch? Wie erlebt ihr das so?
Ja, mit Erik hatte ich noch einen zusätzlichen Botschafter quasi auf der Arbeit und wir konnten gemeinsam sehr offen auch immer über unseren Glauben reden, über Aktivitäten, die wir auch so in der Gemeinde hatten. Und es ist ganz unterschiedlich tatsächlich, wie Menschen darauf reagieren, weil es ist dann auch häufig so diese, ach, du bist Christ, das habe ich gar nicht von dir gedacht, wo ich mir dann denke, okay, verändert das jetzt irgendwas? Oder, also das war so eine merkwürdige Geschichte, aber die meisten sind Türöffner tatsächlich. Wenn ich meine Geschichte öffne, wenn ich mich öffne, dann macht das was in den Menschen, dann werden Menschen berührt, dann sehen die, oh, hinter dem Chef, hinter dem Freund, hinter dem Arbeitskollegen steckt tatsächlich ein Mensch, der einen durchaus auch herausfordernden Weg gegangen ist und Jesus hat ein Leben verändert und möglicherweise könnte das halt auch was für mich sein. Ja. Ich möchte nicht sagen, dass ich jeden natürlich auf der Arbeit bekehren werde, das wird sehr ambitioniert, aber es ist einfach tatsächlich so auch dieses Freudegefühl, diese Information, dieses Leben, diese Erfahrung zu teilen. Und das ist halt, hat auch tatsächlich dazu geführt, dass mittlerweile andere Menschen zum Glauben gefunden haben und so einfach auch die Gemeinschaft wächst und eine andere Verbundenheit besteht. Toll. Also es ist fantastisch.
Dankeschön. Das Schöne an unserer Geschichte ist ja, dass es unsere Geschichte ist. Niemand kann uns sagen, das hast du nicht erlebt, oder? Sondern das ist das, was wir erlebt haben. Was die Leute damit machen, ist ihre Sache. Wir starten mit Gebet, wir hören den Menschen zu, wir teilen den Tisch mit ihnen, wir dienen ihnen mit der Liebe Gottes in der Nächstenliebe. Und dann erzählen wir ganz unkompliziert, wer Jesus für uns ist und sagen ihnen, du kannst das selber leben. Danke euch dreien für das, dass ihr mit uns geteilt habt. Ihr dürft gerne schon mal die Bühne verlassen. Konsequenterweise möchte ich natürlich jetzt dich fragen, wenn du hier bist oder online dabei bist und du sagst, das ist das, was mir fehlt. Ich bin auf der Suche oder vielleicht bin ich auch nicht auf der Suche gewesen, aber mir hat heute deutlich gemacht, ich will diesen Jesus in meinem Leben haben. Dann kann heute der Tag sein, an dem es sich ändert. nachdem wir unsere Geschichten mit dir geteilt haben, ist es immer eine gute Gelegenheit, Gottes Geschichte mit dir zu teilen. Und das ist das, was ich vorhin gesagt habe, nämlich Gott liebt dich mehr, als du dir vorstellen kannst. Was auch immer das Leben mit sich gebracht hat, ob es leicht war oder schwer, ob Menschen dich angenommen haben oder nicht, ich sag dir eins, Gott hat dich schon immer geliebt. Und er hatte schon immer den allerbesten Plan für dein Leben. Und das, was er gemacht hat, ist, er kam selbst in diese Welt und er hat mit seinem Leben bezahlt dafür, dass du in Verbindung mit Gott stehen kannst, wenn du möchtest. Und wenn du möchtest, dann will ich heute für dich beten. Heute kann ein Tag sein und heute wird der Tag sein, wenn du dich entscheidest, an dem dieser Gott in dein Leben tritt. Und es ist ein ganz einfaches Gebet. Es ist nicht, keine besondere Formulierung. Ich werde gleich einfach helfen, indem ich ein paar Dinge vorbete und wir sprechen es alle zusammen nach. Letztendlich geht es nur darum, dass du sagst, Gott, es tut mir leid, dass ich ohne dich gelebt habe. Ab heute will ich mit dir leben. Und ich lade uns ein, dass wir alle die Augen schließen. Das soll ein Moment der Privatsphäre sein für jede Person. Und ob du jetzt hier vor Ort bist oder online mit dabei bist, ich würde dich gern bitten, wenn du sagst, ich soll heute mit dir und für dich beten, dann heb doch einfach mal deine Hand einfach so, dass ich sehen kann. Und das ist ein Zeichen für Gott. Dankeschön, Dankeschön. Dankeschön nach oben. Dankeschön. Auch online, heb die Hände, Gott sieht euch. Dankeschön. Ihr könnt die Hände jetzt gerne wieder runternehmen und wir machen es, wie ich es gesagt habe. Ich spreche vor und die ganze Kirche spricht es laut nach. Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du für mich gestorben bist. Es tut mir leid, dass ich ohne dich gelebt habe. Bitte vergib mir meine Schuld. Nimm alles, was mich von dir trennt. Danke, dass ab jetzt ein neues Leben beginnt. Mit dir, dass ich ein Kind Gottes bin. Jetzt und für immer. Und dass mich nichts mehr von dir trennen kann. Amen, Amen. Können wir mal aufstehen und den Applaus geben, die diese Entscheidung getroffen haben. Wir freuen uns sehr mit euch. Die beste Entscheidung überhaupt. Herr Thomas wird euch gleich sagen, was ihr jetzt als nächste Schritte machen könnt nach dieser Entscheidung. Ich möchte mit uns anderen noch einen kurzen Moment nehmen. Wir sind am Ende unserer Segne-Predigt-Reihe. Und es ist ein Moment zwischen dir und Gott, dass du ihm sagen kannst, ja, ich möchte so sein. Ich möchte ein Segen sein für mein Umfeld. Und schließ einfach die Augen, nimm dir einen Moment. Du kannst es als einfach ein stilles Gebet zu Gott formulieren, dass du ihm sagst, ja, Jesus, setz mich zum Segen für die Menschen und ich will jemand sein, der auf diese Art und Weise diese Welt verändert für dich. Jesus, als deine Familie stehen wir vor dir. Und du bist das Beste, was uns in diesem Leben passiert ist. Und deine Botschaft ist die beste Nachricht in dieser Welt. So wollen wir, Herr, dass du uns gebrauchst, um auf diese Art ein Segen zu sein in dieser Welt, Herr. Wir beten um Situationen, um Momente, um Gelegenheiten. Wir bitten um Weisheit, um Mut, um die richtigen Gedanken zur richtigen Zeit. Und Heiliger Geist, vor allem danken wir dir, dass du da bist, um uns zu helfen. Dass wir all das nicht alleine aus unserer Kraft tun, sondern dass du der bist, der uns befähigt. Und du bist der, der den Menschen überhaupt erst zeigt, wer Jesus ist. Danke für das, was du in unserem Leben schon getan hast und für all die Leben, die wir verändert sehen werden, weil du uns dafür gebrauchst. In dem Namen Jesus beten wir und alle sagen Amen. Lass uns nochmal zusammen in den Song einsteigen und unseren Gott groß machen.
Danke, dass du dir heute eine unserer Predigten angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat und du eine persönliche Beziehung mit Gott gestartet hast, sagen wir herzlichen Glückwunsch zur besten Entscheidung deines Lebens. Wir möchten dir die Möglichkeit geben, mit uns in Kontakt zu treten und dir dabei helfen, deine nächsten Schritte in deinem Leben als Christ zu gehen. Melde dich dazu einfach auf der Seite hallo.movechurch.de. Wir freuen uns auf den Kontakt mit dir. Und wenn dir das, was du heute gehört hast, gefallen hat, abonniere doch unseren Kanal oder teile diese Folge mit Freunden und rate unseren Podcast. Noch mehr Content und weitere Informationen zu uns als MoveChurch bekommst du entweder auf movechurch.de oder unseren Social Media Kanälen. Danke fürs Reinhören und bis demnächst, vielleicht vor Ort in einem unserer Gottesdienste oder wieder hier im Podcast.